willkommen bei GoTo Network. GoTo Network ist der Interview-Podcast, bei dem ich für euch spannende Gäste aus der Welt des Vertriebs interviewe, um herauszufinden, wie die Zukunft im Sales aussehen wird. Ich bin dein Gastgeber Christoph Karger. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
Hallo, herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge bei GoTo Network im Sales Podcast. Freue mich, dass ihr mit dabei seid und bin total gespannt auf meine erste Folge seit dem Urlaub und habe den großartigen Uchenna Yunus bei mir, den ihr vielleicht schon mal im LinkedIn-Kosmos gesehen habt. Ich freue mich auf jeden Fall, sehr. Weil er für viele Themen steht, die, glaube ich, in der Sales-Welt ein kleines bisschen unterrepräsentiert sind. Und bin einfach sehr, sehr gespannt, wenn wir über nicht nur Personal Branding auf der fachlichen Ebene reden, sondern eben auch über so ein, zwei kritischere Themen in dem ganzen Bereich. Kommen wir dann gleich zu. Aber Uchenna, freue mich erstmal sehr, dass du da bist und dass wir dann heute unseren Podcast aufnehmen.
Ja, danke schön, Christoph, für die Einladung. Ich habe mich auch echt sehr darüber gefreut, weil ich auch direkt intuitiv erspürt habe, dass das ein Thema ist, womit ich sehr stark resoniere. Also, ne, Sales war für mich jetzt auch von Anfang an ein Thema, wo ja ich immer so meine Sorgen mit hatte. Und das ist auch genau der Grund, warum ich mich heute eben als die Person platziert habe auf LinkedIn, wie man mich entsprechend auch sehen kann.
Ja, für die zwei, drei Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, willst du noch mal so ein, zwei Sätze zu dir sagen, was du machst, wer du bist?
Sehr, sehr gerne. Ich bin Diversity Marketing Coach und ich helfe Individuen und Organisationen, authentische Sichtbarkeit auf LinkedIn zu verkörpern. Und das mache ich mit einem starken Fokus auf queeres Empowerment, Intersektionalität und Inclusive und Personal Branding. Und meine Mission ist es dabei, Anderssein zur Stärke zu machen. Deswegen sieht man auch gleich bei mir ganz oben im LinkedIn-Profilslogan den Leitspruch: Zeig dich so, wie du bist. Genau.
Ist auf jeden Fall ein Thema, wo ich glaube, ich zumindest noch vielleicht in einzelnen Punkten etwas Nachholbedarf habe, beziehungsweise auf jeden Fall noch ein bisschen was lernen kann. Insofern freue ich mich sehr. Bevor wir da reinstarten, ich wollte gerade Yunus sagen.
Das passiert Uchenna. Immer mit meinem Namen, das ist tricky, I know.
Uchenna. Alles gut. Was ist denn für dich die unbequemste Wahrheit? Ich sage das mal im Sales, vielleicht aber in deinem Fall dann auch in der Selbstständigkeit, in dem, was du tust und wie gehst du damit um?
Ja, also die unbequemste Wahrheit, die ich aus dem Sales kenne, ist, dass im Endeffekt alle etwas verkaufen wollen, aber alle so tun, als wenn sie nichts verkaufen wollen würden. Also auch eine interessante Beobachtung, die ich zum Beispiel mache, wenn ich zum Beispiel selber Menschen sehr proaktiv frage, ob sie an meiner Dienstleistung interessiert sind, dann kann das sehr schnell dazu führen, dass sie auf Distanz gehen, versus wenn ich mir die Zeit nehme, mit ihm eine Beziehung aufzubauen, ehrliches Interesse aufbaue und dann indirekt oder vielleicht erst zum späteren Zeitpunkt meine Frage platziere, dann kommt das ganz anders an. Und das habe ich schon lange psychologisch hinterfragt. Warum ist das so? Warum kann man nicht einfach direkt gleich mit der Tür ins Haus fallen? Und warum muss man, sage ich mal, dieses Spiel oder diesen Tanz tanzen, um Menschen eben nicht vor den Kopf zu stoßen, aber gleichzeitig im Sinne der gegenseitigen Geschäftsbeziehung für beide Seiten einen Mehrwert zu schaffen. Ne? Also, dass ich in meiner Dienstleistung bezahlt werde beispielsweise und aber auch gleichzeitig auf der anderen Seite Mehrwert schaffe für meine KundInnen. Genau.
Das finde ich einen geilen Take. Und es stimmt natürlich auch. Ich finde es auch einen schwierigen Balanceakt auf der einen Seite. Ne? Genau wie du gesagt hast, weil wir alle, ich glaube, sind zwei Dinge drin. Das eine ist, wir alle lieben es ja zu kaufen, aber keiner von uns will was verkauft bekommen. Also, du gehst ja nicht, du kommst ja nicht aus der Fußgängerzone nach Hause und denkst dir, oder erzählst deinem Partner, deiner Partnerin, hey, ich habe mir heute eine richtig geile Jacke verkaufen lassen. Sondern du sagst halt, hey, ich habe mir eine Jacke gekauft. So, was los? Offensichtlich. Und das andere Thema, da kann man, glaube ich, viel drüber nachdenken oder viel drüber sprechen, weil wenn es hochrelevant ist und du heute weißt, dass es für eine Person hochrelevant ist, glaube ich, dass du auch direkt mit dem Thema starten kannst. Aber es macht es natürlich ansonsten viel, viel leichter, wenn du die Beziehung schon hast. Aber ich glaube auch, dass das Schwierige, eine Beziehung aufzubauen, um dann was zu verkaufen, wird auch nicht funktionieren. Sondern genau, ich glaube, also, du musst das voneinander trennen.
Genau, richtig. Also die Sache ist halt, also niemand mag es, das Gefühl zu haben, eine Beute zu sein. Also egal, ob es jetzt im Kontext von Verkaufen ist oder im Kontext von Dating oder sonst was. Also das fühlt sich immer etwas doof an, wenn man das Gefühl hat, ah, okay, die Person möchte eigentlich nur etwas verkaufen. Es geht hier gar nicht um mich als Menschen. Und so geht es mir auch genauso, wenn mich irgendwelche random Personen auf LinkedIn anschreiben, es extrem unpersönlich sind und sie direkt über ihr Produkt sprechen, dann filter ich das sogar direkt unterbewusst raus und gehe gar nicht erst auf die Nachricht ein. Und ja, das denke ich, ist einfach eine sehr typische Herausforderung, der wir alle gegenüberstehen, weswegen ja auch das Thema Personal Branding immer wichtiger wird, weil es natürlich auch im Kontext oder im Zeiten von AI immer einfacher geworden ist, solche generischen und persönlichen Nachrichten massenhaft rauszuschicken. Genau, wird es einfach immer wichtiger, die eigene Persönlichkeit in den Fokus zu stellen, klare Werte zu vermitteln, Vertrauen aufzubauen und dass das Verkaufen nicht ausschließlich im Fokus steht, sondern auch ein Sinn dahinter, also ein klares Warum, vielleicht ein Wunsch nach gesellschaftlicher Veränderung oder ähnliches.
Zumal du ja auch nicht jeden als oder jede Person als Kunden haben willst, sondern die Kunden, die auch zu dir passen, die eben auch
genau
mit dir wachsen können, die du erfolgreich machen kannst und vielleicht auch total auf die du Bock hast. Sagen wir mal so.
Im besten Fall, ja, das wäre natürlich schön. Also ich würde an der Stelle mal gerne kurz da eingreifen. Also bei mir war das halt so, als ich mich auf LinkedIn sichtbar gemacht habe im Jahr 2021, also ungefähr so 6, 7 Monate, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mir dann auch erstmal die ersten, ich glaube so ungefähr 9 Monate, ein Netzwerk aufgebaut, was gar nicht zu mir gepasst hat, weil ich gar nicht mir selbst darüber im Klaren war, wer ich bin, welche Menschen dementsprechend auch zu mir passen, und habe mir so eine Community oder ein Netzwerk aufgebaut mit Menschen, die mich wirklich gelangweilt haben, auf die ich eigentlich gar keinen Bock hatte, und stand dann auch irgendwann vor diesem Punkt, wo ich mich fragen musste, hey, warum machst du das Ganze hier eigentlich gerade? Hast du dich nicht selbstständig gemacht, um dich frei zu fühlen, um endlich mit den Menschen zu arbeiten, auf die du wirklich Bock hast? Und das war dann auch für mich dieser Wendepunkt, wo es dann einfach so Klick gemacht hat, wo ich gemerkt habe, hey, nein, ich habe mich nicht selbstständig gemacht, um mich jetzt wieder zu verstellen, um jetzt wieder mit Menschen zusammenarbeiten, die gar nicht zu mir passen. Ich möchte jetzt gerne mit den Menschen zusammenarbeiten, auf die ich intuitiv Bock habe, wo es auch einfach direkt flowt. Aber das setzt eben voraus, dass ich den Mut habe, mich so zu zeigen, wie ich bin, beziehungsweise auch bestimmte Überzeugungen oder Werte zu vermitteln, was eben auch dazu führen kann, abgelehnt zu werden. Und dieses abgelehnt zu werden war für mich eine sehr große Herausforderung, weil ich als People-Pleaser und auch als Person, die mehrfach Diskriminierung erfahren hat, über Jahre lang hinweg einen Schutzmechanismus aufgebaut habe, immer wieder mein Umfeld zu analysieren und zu gucken, bin ich sicher, darf ich gerade so sein, wie ich bin? Und deswegen war das für mich immer mit einer sehr starken, ohne es übertrieben auszudrücken, Todesangst verbunden, über Dinge zu sprechen, wie zum Beispiel meine Sexualität oder andere Erfahrungen, die ich eben in diesem Kontext gemacht habe.
Wie kommt man dahin, dass man, wenn ich jetzt angenommen, ich möchte anfangen, auf LinkedIn präsenter zu sein? Dass LinkedIn, glaube ich, ein guter Kanal ist, das liest man überall, das hört man überall, das weiß man inzwischen auch, aber trotzdem funktioniert LinkedIn als Kanal ja auch irgendwie nicht für jeden, zumindest so, wie es dann heute dann vielleicht genutzt wird. Wie kommt man dahin, seine eigenen Werte zu finden, vielleicht wie hast du das auch für dich gemacht, zu wissen, wofür man steht, und ich meine, das ist dann nochmal der nächste Schritt, ich will jetzt nicht zu viel auf einmal fragen, aber wie komme ich auch dahin, dass das dann in meine entsprechende Positionierung, in meine Postings, in mein Profil, wie auch immer, eben einfließen zu lassen?
Ja, sehr gute und wichtige Frage. Also was in allererster Linie total wichtig ist, ist die Beziehung zu einem selbst. Also sich den Raum zu geben, sich selbst zu begegnen, sich auch die richtigen Fragen zu stellen, also vielleicht auch ganz einfach mal sich eine Wertetabelle anzuschauen, zu gucken, hey, welche dieser Werte resonieren mit mir, welche sind vielleicht davon Top 3 Werte, die für mich unverhandelbar sind. Bei mir ist zum Beispiel ein Top-Wert Freiheit. Also ganz klar, Freiheit ist mir extrem wichtig, also vor allem auch im Ausdruck, meiner Identität als Menschen. Aber auch überhaupt den Mut zu haben, mir selber zu begegnen. Weil, ne, wir leben in einer Zeit voller Bildschirme, da ist es einfacher denn je, sich selber aus dem Weg zu gehen, sich nicht mit eigenen persönlichen Themen auseinanderzusetzen. Und so haben wir alle die Tendenz dazu, schmerzhaften Themen aus dem Weg zu gehen. Dabei liegt in diesem Schmerz oder auch in dieser Wahrheit der Selbstannahme extrem viel Potenzial, um ja, die eigene innere Ausrichtung mit unserer Außenwelt in Einklang zu bringen. Sprich, das ist alles in Harmonie. Ich habe im besten Fall dann ein Produkt oder einen Ort gefunden, wo ich ganz natürlich ich selber sein kann und mein Außen darauf positiv reagiert. Ich habe, um es noch ein bisschen einfacher zu formulieren, dementsprechend viel Hilfe auch von außen bekommen. Ich habe ein längeres Mentoring bekommen, habe im Rahmen dieses Mentorings echt viele Fragen geklärt. Ich habe mich gefragt, was ist eigentlich meine persönliche Identität? Also vor allem auch im Kontext von Erziehung, Sozialisierung, wie hat mich mein eigenes Umfeld geprägt, was ist auch meine nationale Identität, also auch die soziale Identität auf der anderen Seite. Also sich auch wirklich erstmal zu fragen, wo ordne ich mich eigentlich gesellschaftlich ein, was bei mir als Mensch mit einem internationalen Hintergrund nochmal eine zusätzliche Herausforderung war, weil ich halt deutsch und nigerianisch erzogen wurde. Und das hat ganz viel Klarheit gebracht. Erstmal auf dieser persönlichen Ebene. Ich habe mich selber vor allem dadurch besser sehen können und zum Beispiel verstanden, dass ich gar nicht 50% nigerianisch und 50% deutsch bin, sondern dass ich vor allem deutsch bin mit einem nigerianischen nationalen Hintergrund. War für mich so nie klar, weil mein Vater mir immer gesagt hat, du bist Nigerianer, und dann habe ich das halt einfach so angenommen, ohne es mal jemals zu hinterfragen. Also da vor allem halt Klarheit reinzubringen und dann natürlich, nachdem man diese persönliche Klarheit geschaffen hat, ne, was waren meine Herausforderungen, was sind meine Werte, was sind auch meine Interessen, wo habe ich viel Wissen und Kompetenzen, wo habe ich im Kontext von Bildung mich ja weitergebildet oder Erfahrungen gemacht und wo habe ich auch vielleicht auf privater Ebene sehr wichtige Erfahrungen oder einschneidende Erlebnisse gehabt, die mich geprägt haben. Also vor allem durch Herausforderungen können wir sehr viel auf unsere Persönlichkeit ableiten. Und dann heißt es natürlich auch, im nächsten Schritt nicht nur mich selber anzuschauen, sondern dann auch zu gucken, hey, was gibt es eigentlich für mögliche Zielgruppen da draußen, mit welchen Bedürfnissen und wo kann man jetzt eine Brücke schaffen zwischen dem, was ich mitbringe und das, was die Zielgruppe entsprechend braucht, um daraus dann ein attraktives Angebot zu bauen. Das ist so ein ganz typischer Positionierungsprozess, der aber auch sehr viel Zeit und Energie abverlangt, weil er natürlich viel damit zu tun hat, erst einmal selber in sich und auch im Außen Klarheit zu schaffen. Bedeutet also viel Information anzusammeln und wie gesagt auch erstmal diesen Raum für Selbstreflexion zu schaffen.
Inwieweit lässt du das in deine LinkedIn-Inhalte oder generell deinen Content jetzt auch wirklich bewusst einfließen? Denn auf der einen Seite hast du ja fachlichen Content, fachliche Inhalte, Thema, das hast du gerade gesagt, ne, Thema Positionierung, wie komme ich eigentlich dahin? Das ist ja das eine. Du hast deine persönlichen Erfahrungen. Wie viel von deinen Posts oder ist bewusst persönlich? Wie viel ist bewusst fachlich? Hast du da eine, ich sag's mal, ein ja, konkretes Vorgehen? Ist das eher Zufall? Schreibst du, wie du denkst?
Genau, also früher würde ich sagen, habe ich so 60% Experten-Content gemacht, der eher Fokus auf meine Dienstleistung gelegt hat, 30% persönlich und so 10% ganz direkt Verkauf. Das hat sich aber bei mir tatsächlich geschiftet, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass mir die persönlichen Posts erstmal mehr Spaß bereiten und ich einfach auch auf viel mehr Resonanz stoße im Außen, also sowohl im Kontext von Engagement als auch im Kontext von Reichweite, aber auch einfach persönliche Gespräche. Es gibt hier unterschiedliche Vorgaben und Empfehlungen. Ich habe für mich einfach diese Mitte gefunden, weil ich gemerkt habe, okay, vielleicht ist es doch besser, dass ich 60% persönlich poste, 30% Experten-Content poste mit klaren Tipps, Tricks und Mehrwert und 10% Verkauf. Und bin da tatsächlich mehr und mehr entsprechend meiner Intuition nachgegangen, aber auch eben meinen Beobachtungen und hab selber eine Übersicht, wo ich meine ganzen Ideen reinklatsche und sie auch ein bisschen organisiere nach Thematik und nach Fokus. Aber mit der Zeit habe ich mir auch wirklich erlaubt, mehr und mehr davon wegzukommen, weil irgendwann hast du es dann einfach im Kopf drauf, sage ich mal so, und kannst dann auch dir diese Flexibilität zulassen. Und heute weiß ich aus eigener innerer Überzeugung, dass vor allem ein emotionaler Impuls sehr viel mehr Wertigkeit hat als jede kalkulierte Strategie oder irgendwie mit ChatGPT erarbeitetes. Und deswegen gucke ich immer, hey, was ist gerade mir präsent? Wo bin ich wirklich gerade emotional involviert? Und wie kann ich das gerade geschmeidig und strategisch mit in meinen Content einfließen lassen? Vor allem auch abhängig davon, was ich vielleicht in den letzten 3 Postings veröffentlicht habe. Und so war es auch beispielsweise erst neulich ein Fall, dass ich einen Post veröffentlicht hatte im Zuge der politischen Situation in Deutschland, die mich halt sehr stark getriggert hat, und nochmal ja eine sehr typische Herausforderung von Personen mit Migrationshintergrund ja sichtbar gemacht hat, und zwar diese Herausforderung, mich zugehörig zu fühlen, weil ich bin in Berlin aufgewachsen, ich war auch schon immer in Deutschland, aber trotzdem sieht man direkt, wenn man mich sieht, dass ich einen ausländischen Hintergrund habe, und dadurch wusste ich lange auch gar nicht, wo ich hingehöre, weil ich bin weder ganz das eine noch ganz das andere. Ich bin irgendwas dazwischen. Und da habe ich mich dann auch irgendwo verantwortlich gefühlt, im Kontext der Stadtbildaussage von Friedrich Merz dann auch meinen Mund aufzumachen und einfach mal darzustellen, was da eigentlich innerlich vorgeht für eine Person, die ja mit ähnlichen Erfahrungen oder auch Herausforderungen wie ich eben in dieser Gesellschaft heranwächst.
Ich finde es ein immer sehr, sehr spannendes Thema, weil offensichtlich ich ja Themen dieser Art eher aus der Beobachterperspektive erstmal wahrnehme, weil ich bin ja in Anführungszeichen mal so der wahrscheinlich Prototyp Deutsche, weißt du, mit irgendwie blond.
Neodeutsch.
Ja, ich bin auch, also ich bin fairerweise wahrscheinlich weniger Berliner als du, weil du bist ja aufgewachsen. Ich bin irgendwann mit 13, 14, 12 nach Berlin gekommen. Aber ich sehe es natürlich irgendwie jetzt im Gespräch mit dir. Mester Kumpel ist auch Person of Color, ist glaube ich so das. Auch eine Frage, was ist der Fachbegriff, ne? Ja, Person of Color.
Ja.
Und erlebt natürlich auch irgendwie ja, Themen dieser Art irgendwie tagtäglich, ne? Und man wird dann eher damit groß, dass man immer die Geschichten hört, was quasi andere erleben, aber man erlebt sie halt selber logischerweise irgendwie. Irgendwie nicht. Und es zieht sich ja dann auch so durch den, und ich will mal die Brücke bauen zu B2B-Welt, bis dahin, dass, weißt du, wir reden, und darum finde ich es so cool, dass wir heute mal sprechen, sehr, sehr viel über auch Diversität im Sales, in der Business-Welt. Aber wenn wir über Diversität reden, meinen wir häufig vor allem Frauen im Sales oder Frauen in Führung. Und das ist ja auch ein wesentlicher Bestandteil, weil es natürlich auch eine offensichtlich die Hälfte der Bevölkerung ist, die ja einen viel zu geringen Anteil in diesen Positionen hat. Aber dazu gehört ja, wenn wir über Diversität reden, eben noch viel, viel mehr. Von, du hast es gerade gesagt, Migrationshintergrund zu einer sexuellen Orientierung. Sprich, und wenn wir ehrlich sind, so, ich kenne zum Beispiel im Sales so gut wie niemanden, also vielleicht drei, vier Leute, die sich in irgendeiner Art und Weise der, jetzt wird schwierig, LGBTQIA+ Community zugehörig fühlen. Aber wie ist da, wie, und auch fairerweise sonst in der Businesswelt. Und natürlich sind es weitaus mehr, weil das sind ja irgendwie, korrigiere mich gerne, 10, 15% der Bevölkerung, die sich in diesem Bereich irgendwo zugehörig fühlen.
Ja. Also von den Zahlen, die ich im Kopf habe, passt das auf jeden Fall überein.
Wie ist da, die Frage ist, glaube ich, erstmal, wie ist da dein Blick drauf? Weil auf der einen Seite, ich würde jetzt vermuten, wir sind deutlich, oder es sind deutlich mehr, die auch in der Wirtschaft logischerweise im Sales sind, vielleicht dann eher undercover, weil man nicht drüber spricht. Würde für mich aber auch oftmals darauf hindeuten, von dem, was ich gehört habe, dass man ja klassischerweise im Sales zumindest, auch so bin ich zumindest im Sales groß geworden, ja eher ein toxisch männliches Umfeld hatte und das nicht so besonders förderlich war, oder vielleicht eher ausgrenzend war. Wie ist da dein Blick drauf? Ich meine, du sprichst wahrscheinlich mit deutlich mehr Leuten, als ich.
Ja, also ich habe, oder ja, ich muss da glaube ich ein bisschen mehr ausholen. Also erst einmal auch ein Grund, warum ich mich zum Beispiel selbstständig gemacht habe, also ein Einzelunternehmen gegründet habe, war der, dass ich in der Arbeitswelt oftmals das Gefühl hatte, ohne es zu dem Zeitpunkt bewusst reflektieren zu können, dass ich hier mich in meinem Sein nicht zum Ausdruck bringen kann, ohne ja, der Gefahr näher kommen zu müssen, dass ich Diskriminierung erfahre, was auch mit diesen ja, toxisch-maskulinen Aspekten zu tun hat. Im Sales noch konkreter wurde mir das dann auch innerhalb der Selbstständigkeit sehr schnell bewusst. Ich habe mir eine Dienstleistung eingekauft. Mehrfach, also zwei verschiedene Coachings. Das erste Coaching war auch, sag ich mal, von einer Person geprägt, die meiner Meinung nach nicht ein tolles Vorbild war und ja, Menschen sogar manipuliert hat, bestimmte Dinge zu tun, um entsprechend ja ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Aber darüber will ich gar nicht erst weiter re reden, das ist Vergangenheit. Das andere, was viel interessanter war, das war ein sehr intensives Sales Coaching. Ich habe es auch sehr gemocht, mir hat es auch sehr viel weitergeholfen. Aber ich bin auch hier schnell an meine Grenzen gekommen, weil es eben einfach nur den Fokus auf Strategisches gelegt hat. Also nur auf das, was man eben quantifizierbar erfassen kann. Aber es ging gar nicht um Persönlichkeit oder um zwischenmenschliche Nuancen, die für mich im Verkauf oder im Miteinander extrem wichtig sind. Was dann auch hier wieder ein Grund dafür war, dass ich mich von diesen Personen distanziert habe. Und hier möchte ich nochmal näher auf entsprechende Erfahrungen eingehen. Ich habe beispielsweise eins zu eins diese Skripte verwendet, die mir in diesem zweiten Coaching weitergegeben wurden und habe von Anfang an gemerkt, dass das ja eine Art und Weise des Vorgehens ist, mit der ich mich gar nicht identifizieren kann, aber ich habe es trotzdem einfach mal so gemacht, weil ich war mir halt noch etwas unsicher darüber, wie Sales eigentlich richtig geht oder wie ich Sales richtig machen möchte, musste also auch erstmal Fehler machen und habe gar nicht auf meine Intuition gehört und habe nur dieses Skript sehr, ja, unintuitiv und trocken runtergerattert und dadurch war erstens die Situation für mein Gegenüber unangenehm, aber auch ich habe einfach sehr viel, ich sag mal, Sperrigkeit oder auf jeden Fall keine Weite im Herzen gefühlt. Ich habe richtig gemerkt, wie sich mein Herz zusammengezogen hat, wie ich auch aufgeregt war, weil ich nicht wirklich das Gefühl hatte, in Verbindung mit meinem Gegenüber zu sein. Und das spürt ja auch die Person auf der anderen Seite. Also einige vielleicht mehr und andere vielleicht weniger, aber in der Regel merkt man das. Und da habe ich dann tatsächlich trotz dieses intuitiven Gefühls einfach so weitergemacht, habe auch entsprechend so auf LinkedIn mit deren Strategie Menschen angeschrieben und irgendwann hat mir dann eine Person geschrieben, die auch tatsächlich sich sehr viel für Personal Branding auf LinkedIn eingesetzt hat, dass meine Nachricht ja überhaupt nicht mit meinem Auftreten übereinstimmt und dass sie total verwundert davon ist, wie ich ihr schreibe und dass sie mich als Person ganz anders einschätzt. Und ich war erstmal ein bisschen, ja, ich habe mich ein bisschen ertappt gefühlt, aber gleichzeitig war ich auch extrem dankbar, weil sie dadurch mir geholfen hat, endlich mal mich zu trauen, mich von diesen Skripten zu lösen und etwas Eigenes zu erschaffen, also einen eigenen Sprachstil, eine eigene Art und Weise der Kommunikation, mit der ich mich einfach ganz natürlich identifizieren kann und mich auch einfach, ja, sicher und frei fühle. Und so hatte ich dann mit ihr auch ein richtig tolles, intensives Gespräch, wo wir das Ganze dann einfach reflektiert haben. Was mir dann einfach bewusst gemacht hat, hey, du kannst nicht einfach Sales nach irgendeinem bestimmten Schema F machen, sondern du musst immer gucken, welche Person gerade dir gegenübersteht und auch entsprechend mit Gefühlen arbeiten. Also Gefühlen Ergo feminine Qualitäten, sage ich jetzt mal so. Und seitdem ich das so mache, fällt mir alles viel leichter. Ich habe viel mehr Spaß. Ich komme viel schneller in die Gespräche mit meinen Personen auf LinkedIn. Also egal, ob es jetzt potenzielle Kundinnen sind oder einfach NetzwerkpartnerInnen. Und ja, es macht einfach mehr Spaß. Es macht mehr Spaß, es float mehr. Ich fühle mich mehr gesehen, die anderen fühlen sich mehr gesehen. Und am Ende des Tages bin ich auch damit erfolgreicher.
Ich glaube, das, was du gerade sagst, ist, glaube ich, ein extrem wichtiger Punkt zu sagen. Weißt du, und das gilt auch für LinkedIn generell. Ne? Du findest so viel gefährliches Halbwissen auf LinkedIn. Also jeder ist irgendwie so weise und jeder hat irgendwie alles erfolgreich gemacht. Und ich bin davon fairerweise auch nicht frei, dass manche Posts vielleicht mal so klingen, als wäre etwas, was ich mache, sozusagen der eine Weg. Ich glaube, das Wichtige ist bei allem, was du liest, immer zu hinterfragen, natürlich, ey, von wem kommt das? Und funktioniert das? Das Zweite ist aber immer, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, ist auch in die eigene Sprache, in das eigene Wording zu übersetzen. Und wenn irgendwas sich falsch anfühlt, heißt nicht, dass es falsch ist, aber zumindest zu hinterfragen, woher kommt dieses Gefühl? Also ein einfaches Beispiel, das hatte ich vor kurzem. Ja, Chris, ich will irgendwie, weiß nicht, ich fühlt sich komisch an, Folgetermin zu legen. Ich will ja nicht aufdringlich sein. Ne? Und so, klassischer Einwand im Sales, schon oft gehört und wo man dann die Perspektive versteht, dann kann man auch mit der anderen Perspektive herleiten, okay, ist es denn aufdringlich oder nicht? Kann das auflösen und sagen, okay, eigentlich der Folgetermin ist im gegenseitigen Interesse. Auf einmal fühlt sich die Person viel wohler damit, das zu machen. Oder du merkst, hey, das fühlt sich falsch an, weil es falsch ist, weil es nicht ich bin, dann ist vollkommen fair zu sagen, ich passe das jetzt an und nehme ein anderes Wording oder finde einen anderen Weg. Ich glaube, das ist der eine Gedanke, den ich dazu teilen wollte. Die zweite Frage, die ich hatte, du meintest gerade, du hast dich mit dem, was dir gegeben wurde, nicht ganz wohl gefühlt. Wenn wir das mal zurückbrechen auf die Ausgangsfrage jetzt um den ganzen Diversitätsbereich, glaubst du, dass das auch einer der Gründe ist, dass man einfach sehr, sehr starre Infrastruktur hat, mit vielleicht auch vergleichsweise wenig Freiheit, dass sich auch einfach Leute dann eben nicht besonders wohlfühlen, dass einfach auch dass da noch eine Industrie ist, in der man sich vielleicht nicht gut aufgehoben fühlt?
Ja, also jetzt in Bezug auf das, was mir da gegeben wurde, hat mir, wie soll ich sagen, also es war mir zu einseitig. Mir hat die Vielfalt an Perspektiven gefehlt. Also ich habe mich von Anfang an gefragt, wieso genau so, warum nicht anders? Und man konnte mir die Frage nicht zufriedenstellend beantworten. Ich habe mir aber zu Beginn meiner Selbstständigkeit noch gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht, warum ich mich in bestimmten Milieus in der Arbeitswelt weniger wohlfühle versus anderen, bis ich halt irgendwann verstanden habe, was strukturelle Herausforderungen sind, die wir gesellschaftlich haben, die uns alle betreffen, egal ob wir jetzt keine Ahnung, schwul, lesbisch sind oder eine Person mit einem internationalen Hintergrund. Am Ende des Tages, also alleine das Alter sorgt schon an vielen Stellen für Diskriminierung, ne? Dass eine Person denkt, dass du dumm bist oder dass du keine Ahnung hast, nur weil du 10 Jahre jünger bist oder ähnliches, das passiert, glaube ich, neben sexistischen Herausforderungen am meisten innerhalb der Arbeitswelt. Und da, ja, würde ich mir einfach tatsächlich mehr wünschen, dass Menschen noch mehr ihre Privilegien hinterfragen und entsprechend auch das System, in dem wir uns alle befinden, ja, kritisch auch hinterfragen oder reflektieren. Weil wenn wir uns überhaupt gar keine Gedanken darüber machen, wie es dazu gekommen ist, dass die Welt heute so ist, wie sie ist, egal jetzt in welchem Kontext, aber vor allem auch im Arbeitskontext, also nur wenn wir uns diese Frage stellen, können wir auch entsprechend die Arbeitswelt konstruktiver mitgestalten. Und ich glaube einfach, dass sehr viele Menschen sich ihrer Privilegien gar nicht bewusst sind. Also Privilegien, ergo, welche tollen Joker-Karten im Leben hast du gezogen, die dir bestimmte Vorteile verschaffen. Und bist du dir dessen bewusst, dass mit diesen Vorteilen auch eine bestimmte Macht und auch dementsprechend ein Einfluss einhergeht und damit dann auch entsprechend zu arbeiten. Also wenn ich jetzt beispielsweise eine Person bin, die in Deutschland aufgewachsen ist, die auch ja, einfach gesund ist. Vielleicht bin ich ja noch dazu ein Mann, vielleicht bin ich noch dazu cis, also dass mein biologisches Geschlecht von der Geburt an mit meiner Geschlechtsidentität übereinstimmt. Und vielleicht bin ich auch eine Person, die in einer Führungsposition ist. Vielleicht bin ich auch etwas älter und erfahrener. Dann habe ich ja irgendwo eine gesellschaftliche Verantwortung. Und ich glaube, viele sind sich dieser gesellschaftlichen Verantwortung überhaupt nicht bewusst. Und das hat mich schon von Anfang an in meinem Studium, auch vor dem Studium, also ich habe International Business Management studiert, das hat mich alles immer sehr gestört, dass viele innerhalb der Wirtschaft gar nicht mehr darauf gucken, dass es in der Wirtschaft grundlegend darum ging, Bedürfnisse zu erfüllen, sondern nur noch darauf gucken, was bringt Geld ein. Und ich finde, Geld darf einfach nicht zum Selbstzweck werden, sondern es muss einen bestimmten Mehrwert, ein bestimmtes Bedürfnis dahinter geben, was damit erfüllt werden muss. Und so habe ich das eben auch in diesem Sales Coaching für mich gesehen, dass es hier viel zu stark um ausschließlich Geld geht, als ein größeres Warum dahinter, wie es schon vorher erwähnt habe. Genau, ich setze jetzt einfach mal einen kurzen Punkt.
Ja, fair. Was ja ein, ich glaube, zweigeteilt kulturelles Thema ist, wenn wir auf eine Teamebene gucken. Das hast du gerade gesagt, so man muss sich einer Privilegien bewusst sein, fair. Und wenn man gewisse Privilegien hat, hat man ja vielleicht auch eine gewisse Verantwortung. Nehmen wir mal jetzt mich als Beispiel. Ich, der hin und wieder in Unternehmen reingeht, der Sales-Teams aufbaut, führt und viele andere ja in ähnlichen Situationen wie ich. Und natürlich, Umsatz ist irgendwie immer das, oder Deals ist immer irgendwie das, was am Ende, an dem wir alle gemessen werden. Ne, das muss irgendwie Bottomline ja dastehen. Wie wir da hinkommen, sind natürlich unterschiedlichste Wege. Und ich glaube auch, dass Kultur und Zusammengehörigkeitsgefühl, das Gefühl von psychologischer Sicherheit etc., das Gefühl, dass man sich weiterentwickeln kann etc., viel, viel größeren Einfluss haben am Ende als nur das Management von Zahlen, offensichtlich. Aber was kann ich zum Beispiel tun, um das Teamumfeld so sicher wie möglich für alle zu gestalten? Habe mich damit fairerweise in einer meiner ersten Führungsrollen noch deutlich schwerer getan. Ne? Wir waren ein sehr männlich dominiertes Team. Unsere Teamlead Sales ist dann in Elternzeit gegangen. Da gab es sicherlich vielleicht keine absichtliche, aber eine gewisse scherzhafte Homophobie, nenne ich es mal. Ne, also mal hier so ein dummer Spruch und wahrscheinlich auch sexistisch in der Hinsicht. Was kann ich als Führungskraft tun und auch jede Nachwuchsführungskraft, um ein Team zu schaffen, um eine Kultur zu schaffen, in der das eben nicht aufkommt, in der sich jeder sicher fühlt, in der sich jeder auch zugehörig fühlen kann?
Sehr gute Frage. Also in allererster Linie ist es wichtig zu sensibilisieren. Also nicht nur für dich als Führungskraft, sondern für das gesamte Team. Das heißt, vielleicht könnte ein Workshop eine Maßnahme sein, indem man überhaupt erstmal darauf aufmerksam macht, warum homophobe Witze im Büro vielleicht doch lieber unterlassen werden sollen. Also, ne, man kann Witze jeder Art ja unter sich unter vier Augen führen oder wenn man weiß, hey, hier ist gerade keine Person anwesend, die das verletzen könnte. Wenn man sich aber jetzt in einem öffentlichen Raum befindet und nicht ganz genau weiß, wer zum Beispiel anwesend ist und dadurch verletzt werden könnte, ist es umso wichtiger, mit solchen Aussagen sensibel umzugehen. Also beispielsweise ein Diversity-Workshop könnte sinnvoll sein, also Menschen mit den Diversity-Dimensionen bewusst zu machen, welche Dimensionen es gibt, was beispielsweise Mikroaggressionen sind, was eine gewaltvolle Sprache ist und was auch dementsprechend eine gewaltfreie Sprache ist, beziehungsweise wie man innerhalb der eigenen Unternehmenskultur noch mehr Empathie und auch die Fähigkeit des Zuhörens fördern kann. Also anstatt, dass wenn ich jetzt, also wenn jetzt eine Person zum Beispiel zu mir sagt, ey, du hast so schöne Schokoladenhaut und sie denkt, das wäre ein Kompliment, ich könnte das aber vielleicht gegebenenfalls, ja, als etwas Degradierendes oder Beleidigendes bewerten, dann könnte es sein, dass ich das der Person dann persönlich mitteile und sage, hey, fand ich weiß, es war nett gemeint, aber fand ich es eigentlich nicht so passend. Und wenn die Person dann aber sagt, so ja, darf man dann gar nichts mehr sagen, dann würde mir das das Gefühl geben, dass ich als in Anführungszeichen Opfer jetzt sogar noch die Verantwortung dafür trage, dass ich eine andere Person darauf aufmerksam mache, dass ich mich durch eine bestimmte Aussage verletzt fühle. Das heißt, was vor allem im Fokus stehen sollte, ist die Förderung von Empathie und die Fähigkeit, mitzufühlen. Also Diversity heißt für mich wirklich anders formuliert eigentlich nichts anderes als Mitgefühl und Verständnis. Also die Fähigkeit, meine eigene Insel zu verlassen und die Insel einer anderen Person zu besuchen und auch mal die Perspektive eben dieser anderen Person entsprechend einzunehmen und mich mal für einen Moment auszuklammern und nicht immer nur mich selber als das Rollenbeispiel für alles zu nehmen, weil wir Menschen sind eben subjektiv und können die Welten durch unsere eigenen Augen wahrnehmen. Das bedeutet aber auch immer, dass es Sachen gibt, die wir eben nicht sehen oder auch nicht verstehen können. Was bedeutet das? Wir sollten eigentlich immer als Menschen offen sein, wir sollten immer neugierig sein und wir sollten auch immer bescheiden sein. Bescheiden im Sinne von, hey, ich mache Fehler und dieses Machen von Fehlern heißt auch nicht, dass ich als Mensch weniger wert bin, ne? Weil viele ja mit Fehler machen ein geringen Selbstwert verbinden, beziehungsweise der dadurch beeinflusst wird. Hashtag Fehlerkultur ist halt auch wieder hier so ein Thema. Also sollten wir vor allem eine Kultur fördern, in dem es erstens okay ist, Fehler zu machen. Also dass ich jetzt auch keine Person anschreie, weil sie mich irgendwie mir ein Kompliment gibt bezüglich meiner Schokoladenhaut oder so. Oder weil sie mich mit falschen Pronomen anspricht oder weil sie einen homophoben Witz macht, wie auch immer. Also es ist immer wichtig, sich respektvoll zu begegnen und auf Augenhöhe, weil man nur so gemeinsam wachsen kann und voneinander lernen kann, ohne sich die Köpfe einzuschlagen. Und das ist auch extrem wichtig, weil nur wenn wir uns sicher fühlen, wenn wir so einen safer Space schaffen, und ich sage auch ganz bewusst safer Space und nicht Safe Space, weil ich nicht garantieren kann, dass dieser Space hundertprozentig safe ist, weil alle Menschen mitverantwortlich sind, diesen Space so safe so möglich zu gestalten. Also du als Führungskraft kannst gar nicht alleine dafür verantwortlich sein, dass dein Team entsprechend handelt, sondern alle müssen entsprechend mitverantwortlich sich fühlen, eine solche Kultur zu gestalten. Und das bezieht sich ja auch nicht nur auf die Arbeitswelt, sondern auf die Gesellschaft generell. Wenn ich auf der Straße sehe, dass irgendeine Person in Gefahr ist und ich einfach nur weggucke, dann bin ich ja in dem Moment ein Unterstützer des Täters oder der Täterin. Und genau so ist es wichtig, einen solchen Space zu schaffen, weil nur wenn wir uns sicher fühlen können, können wir auch Zugang zu unserem Neokortex haben. Das heißt entsprechend auch zuhören und auch rational geerdet antworten können. Wenn wir allerdings Angst haben, wenn wir in diesem Fight-and-Flight-Modus sind, dann geht bei uns eben das Stammhirn an. Das heißt, wir sind so oder so nicht in der Lage, eine Verbindung aufzubauen. Und daher ist es eine Grundvoraussetzung, dass sich entsprechend auch Menschen am Arbeitsplatz sicher fühlen und auch wissen, es gibt vielleicht eine Ansprechperson, wo man es platzieren kann, ohne dass man dafür noch zusätzlich abgestraft wird, weil man den Mut hat, eigene Gefühle mitzuteilen und ja, auch einfach Interesse an einer konstruktiven Veränderung hat. Genau, das sind erstmal so ganz grundlegende Sachen. Es gibt noch ganz viele andere Dinge, die man machen kann, aber das würde den Rahmen auf jeden Fall jetzt sprengen.
Ja, ich finde es spannend, weil gefühlt, was die meisten Unternehmen machen, ist ja irgendwie so die Rainbow Flag im Pride Month aufs LinkedIn-Profil klatschen und vielleicht wird noch ein Wagen beim Christopher Street Day gesponsert und dann ist man aber auch schon ja, beim höchsten der Gefühle angekommen. Und
Leider,
ja,
leider.
du lachst, aber gefühlt
Ja.
ist da irgendwie was dran und dann hörst du halt trotzdem wieder im Alltag, hey, irgendwie ganz so cool läuft es dann da halt doch nicht.
Die Sache ist, wir Menschen sind bequem. Jeder von uns ist bequem. Wir haben alle eine Komfortzone, wir bewegen uns nicht gerne aus dieser Komfortzone heraus. Aber die Frage ist, was sind die Opfer auf der anderen Seite unserer Bequemlichkeit? Und Wachstum, Veränderung, Transformation ist immer mit unangenehmen Gefühlen verbunden. Und das eben auch im Kontext von Diversity-Arbeit, die ja nichts nur mit queer zu tun hat, sondern einfach mit Menschsein. Also das möchte ich hier auch nochmal ganz stark betonen, weil viele halt denken, dass Diversity immer nur ja Feminismus oder Pro-LGBTQIA+ oder so bedeutet. Nein, es bedeutet generell Menschsein und Menschlichkeit und Mitgefühl, das ist das, was im zentralen Fokus steht. Und das bedeutet natürlich dann eben auch im Sinne des gemeinsamen Wachstums und der Veränderung, auch Herausforderungen gegenübergestellt zu sein oder vielleicht auch sich mal schlecht zu fühlen, wenn man was falsch gemacht hat, auch wenn man sich im besten Fall nicht schlecht fühlen sollte oder ähnliches. Und auch mehr zu tun, als nur eine Rainbow Flag irgendwo aufzuhängen oder auch vielleicht einen tollen Kodex oder Code of Conduct zu drucken, den man dann einfach in einer Schublade verschwinden lässt. Das bedeutet, dementsprechend mutig zu sein, den Mund aufzumachen, sich verwundbar zu machen. Also ich glaube, vor allem diese Verwundbarkeit ist das, was der westlichen Welt, aber auch entsprechend Deutschland ganz konkret fehlt. Wir wollen keine Opfer erbringen, wir wollen nicht diejenigen sein, die ja zur Zielscheibe werden und dadurch sind wir kollektiv jetzt überspitzt formuliert stumm, lassen Sachen passieren, die eigentlich nicht passieren sollten und am Ende ist keiner dafür verantwortlich, ne? Und das ist halt das Ding, worum es geht, also entsprechend diesen Mut irgendwo aufbringen zu können, in bestimmten Situationen den Mund aufzumachen. Ich meine, du bist jetzt nicht dazu gezwungen, in einem Meeting direkt den Mund aufzumachen und dich komplett zu exposen. Du kannst ja auch dann im 1:1 das Gespräch mit einer Person suchen. Und was aber am Ende des Tages immer wichtig ist, was ich hier auch noch ganz klar betonen möchte, am Ende des Tages geht es natürlich um Überleben. Das ist auch was komplett Menschliches. Es geht jetzt also nicht darum, dass Outing am Arbeitsplatz zum Selbstzweck wird oder dass, das Nutzen der eigenen Stimme, wenn das darin resultieren könnte, dass du den Job verlierst, du aber vielleicht eine Familie zu ernähren hast. Das heißt, es ist auch wichtig abzuwägen, hey, wie weit kann ich mich aus dem Fenster lehnen, ohne dass meine Existenz grundlegend in Gefahr ist dadurch. Genau.
Ich find das gerade, da, du sprachst über Privilegien, das ist vielleicht auch eine privilegierte Situation, in der ich mich befinde. Aber wenn ich, nehmen wir mal das Beispiel, was ich persönlich erlebt habe, so, ich habe irgendwann gemerkt, hey, so, ich muss mich um meine mentale Gesundheit kümmern. Und mir hat Therapie auf jeden Fall geholfen. Das ist auch ein ongoing Thema, mit dem ich mal wieder beschäftige. Und ich war sehr vocal in dem Sinne darüber, dass es auch in meinem Team und auch in unserem Management jeder wusste. Aber hätte dort auch jemand gesagt, hey, irgendwie, ne, das ist irgendwie ein, so, ne, sich da irgendwie negativ geäußert. Oder, also bis hin zu, du hast gerade Existenzangst gesagt, so, dass jemand das nicht unterstützt. Hey, wenn mein Arbeitgeber das nicht unterstützt, ist das ein Umfeld, in dem ich ohnehin nicht sein möchte. Insofern habe ich da keine Downside, wenn ich dann die Reißleine ziehe und sage, dann gehe ich halt woanders hin. Vielleicht, du sagst, es ist privilegierte Situation, dass ich diese Möglichkeit wahrscheinlich habe und an vielen Stellen irgendwie einen Job finden würde. Aber ich finde, das ist aber
Genau.
auch nochmal ein wichtiger Aspekt, dass wir im Sales zumindest in einer privilegierten Situation sind, dass wir in eigentlich ein sehr gefragtes Umfeld haben. Und das eigentlich, wenn wir merken, hey, wir, und das habe ich gelernt, man passt menschlich irgendwo nicht hin, aus welchem Grund auch immer, dass es besser ist für den eigenen Kopf, für das eigene Wohlbefinden, für einen selbst dann irgendwie einen Weg rauszufinden.
Auf jeden Fall, also mir kommt gerade da noch einen anderen Aspekt in den Kopf geschossen in diesem Kontext. Und zwar auch im Sinne von Scham und Schuldgefühl, etwas zu verkaufen. Also das haben ja sehr viele. Ich will auch anderen nichts verkaufen. Ich will niemanden irgendwie ja auf den Schlips treten oder ähnliches. Aber am Ende des Tages ist es ja auch irgendwo dein gutes Recht, etwas zu verkaufen, weil wir alle leben in einem kapitalistischen System. Wir müssen alle Geld verdienen. Deswegen denke ich mir auch jedes Mal auf LinkedIn, also wenn mich jetzt eine Person dumm anmachen würde, weil ich ihr mein Produkt anbiete, dann frage ich mich halt, warum bist du hier auf LinkedIn? LinkedIn ist ja eine Business-Plattform. Also man muss auch irgendwo damit rechnen, dass man von Personen angepitcht wird oder Sales-Nachrichten bekommt und kann sie ja auch für die eigene mentale Gesundheit einfach ignorieren, wegklicken, blockieren. Aber ich finde sich darüber aufregen total fehl am Platz, weil wir alle wollen ja einfach nur irgendwie sicherstellen, dass wir unsere Rechnungen bezahlen können oder auch, dass wir einfach erfolgreich mit dem sind, was wir tun. Und auch in diesem Rahmen sollte es erlaubt sein, Fehler machen zu dürfen, sich auszuprobieren. Und auch hier würde ich mich oft auf LinkedIn oder auch im Arbeitsumfeld einen wertschätzenderen Umgangston wünschen. Auch wenn mich jetzt eine Person random anruft und ich mir gerade so denke, boah, was ruft mich diese Person jetzt an? Ich habe gar keinen Bock. dann bin ich nicht eklig zu der Person, weil die versucht doch auch nur gerade ihre Funktion zu erfüllen und sagt einfach ganz ehrlich so, hey, gerade passt mir überhaupt nicht und so, ich weiß, du willst gerade versuchen und so, aber ganz ehrlich, es bringt gerade nicht. Und da bin ich inzwischen super ehrlich geworden und dann ist die Person auch super dankbar dafür und zieht einfach weiter. Ich wünsche ihr viel Erfolg und ja, ne, alle gehen glücklich nach Hause, sag ich mal so.
Ich glaube, es sind mal zwei Dinge drin. Das sind, glaube ich, auch ganz, ganz gute abschließende Gedanken, bevor wir es abwrappen. Das eine ist, so, wenn ich mir angucke, und ich mache jetzt irgendwie 15 Jahre Sales, okay? Wahrscheinlich länger sogar, 17, 18 Jahre, irgendwie sowas. Ist auch egal. Wie ich Sales gemacht habe über all die Jahre, wie sich es weiterentwickelt hat, was ich für Nachrichten, was ich für E-Mails versendet habe, mit welchen für Pitch-Decks ich in Meetings war, whatever. So. Natürlich entwickelst du dich weiter. So, also natürlich, weißt du, natürlich fragst du dich heute, hey Gott, was habe ich da vor 3 Jahren versendet oder auch vor einem Jahr
Kenne ich.
teilweise. So, das ist vollkommen fair. Das ist halt ein Prozess. Und ich bin sicher, wenn ich in 3 Jahren auf meine Nachrichten gucke, denke ich, ja, würdest du heute vielleicht anders machen. So, ist vollkommen fair, vollkommen normal. Das zweite ist alle Ablehnung, die du bekommst, wenn du Outreach machst oder ähnliches, bekommst du nicht als Person, sondern in deiner Rolle. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn du als SDR, als Sales Manager irgendwo anrufst oder du als Coach irgendwen kontaktierst oder ich als, ich sag mal, Berater oder auch Sales Trainer, das ist immer die Ablehnung gegen die Rolle, wenn überhaupt. Trotzdem kannst du natürlich Dinge besser machen und den Prozess besser strukturieren, dass es sich nicht am Ende ja in gewisser Weise wie so ein stumpfer Sales-Prozess oder Sales-Call anfühlt. Und wie wir eingangs gesagt haben, so, ne, wir alle haben Bock zu kaufen, aber keiner hat Bock, was verkauft zu bekommen.
Genau, richtig, genau, das ist es eben, genau. Finde ich auch nochmal super wichtig, das, was du gerade erwähnt hast mit dem Rollenverständnis, und da auch einen entsprechenden gesunden, konstruktiven Abstand zur eigenen, ja, Rolle oder Position zu nehmen. Dann kann man auch, glaube ich, viel besser, ja, einen konstruktiven Umgang damit finden.
Haben wir irgendwas vergessen, bei dem du sagst, hey, das will ich den Zuhörenden eigentlich gerne noch mit auf den Weg geben?
Also vergessen nicht in dem Sinne, aber ich würde das gerne einfach nochmal betonen, dass es extrem wichtig ist, im Sales Mensch zu sein, zuzuhören und vor allem auch auf die Bedürfnisse deines Gegenübers zu achten. Also du kannst nichts irgendwo verkaufen, wo es kein Bedürfnis gibt. Also es sollte weniger um Überzeugungsarbeit meiner Perspektive nachgehen, sondern mehr um Erörterung von Bedürfnissen und auf der Ebene entsprechend zu verkaufen. Und dann fühlt es sich auch gar nicht so an, als wenn du selber dieser böse, wie man so schon sagt, Staubsaugerverkäufer wärst, sondern eher eine, wie man auch dann so schon sagt, ja, ganz normale Bedarfsanalyse. Und wenn du entsprechend auch dir diesen Hut gar nicht erst aufsetzt, ich bin ein böser Staubsaugerverkäufer, sondern hey, ich möchte einfach gucken, wer meine Dienstleistung brauchen kann und davon einen Mehrwert ziehen kann, dann macht das Ganze auch ja viel mehr Spaß und fühlt sich leichter an.
Ja, hundertprozentig. Und was da immer hilft, ist viele Fragen stellen, weil in dem Moment kommst du gar nicht ins Pitchen, sondern verstehst die andere Person einfach
Yes.
deutlich,
Genau.
deutlich, deutlich besser. Mega.
Auf jeden Fall.
Uchenna, wo können die Zuhörenden mehr von dir bekommen, finden?
Ja, also mich findet man vor allem auf LinkedIn. Ich poste dort 2 bis 3 Mal die Woche. Also falls noch nicht getan, folgt mir gerne auf LinkedIn, Utena Jonas. Es gibt auch nicht so viele Utena Jonas, habe ich zumindest noch
Das
nicht gefunden.
Profil haue ich auch in die Shownotes rein.
Genau, danke schön. Und ja, I'm happy to connect. Also schick mir gerne eine Vernetzungsanfrage, lass uns reden, austauschen. Ich bin immer für alle Schandtaten zu haben. Und kann auch nochmal hier, sofern du dich selber in der Arbeitswelt bewegst, dich nur dazu motivieren, dir ein LinkedIn-Profil zu erstellen oder es selber proaktiv zu nutzen, weil egal wo, es ist ein tolles Netzwerk, ein tolles Tool, um dir ja neue Möglichkeiten aufzuzeigen, die so ohne die Plattform ja überhaupt nicht realisierbar wären.
kann ich nur unterschreiben. Ich glaube, LinkedIn-Profil wird jeder haben, weil sonst wird man den Podcast kaum finden. Aber, aber nutzt es auf jeden Fall aktiver. Das kann ich unterschreiben, wenn ich mir die letzten Jahre angucke, was LinkedIn bzw. mein Netzwerk mir ermöglicht hat. Das hätte ich mir vorher so auf jeden Fall nicht zurechtlegen können. Insofern.
Sehr schön.
Top, cool. Du. Luciana, dir vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich fand es eine sehr inspirierende, kurzweilige, unterhaltsame Folge. Viel daraus mitgenommen.
Dankeschön, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr. Und ja, krass, dass jetzt schon wieder fast 50 Minuten rum sind. Das ist ja ein richtig gutes Zeichen.
Definitiv. Und danke euch, dass ihr zugehört habt. Und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war GoToNetwork. Lieben Dank fürs Zuhören, es bedeutet mir wirklich viel. Wenn du Gedanken zum Teilen hast, jede Art von Feedback, Ideen für Gäste oder anderen Schabernack, freue ich mich natürlich sehr, wenn du mir einfach schreibst. Der beste Weg dafür ist sicherlich LinkedIn. Wenn du den Podcast spannend findest, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung, wenn du die Folge teilst oder den Podcast weiterempfiehlst. Und natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin.